Ein faires und transparentes Leistungsbeurteilungssystem ist ein lebendiges System. Das heißt, das ist kein Once-Off. Ihr müsst das immer wieder anfassen. Ich habe bei Flaconi, ich glaube, den Dialog jedes Jahr adjustiert und jedes Jahr nochmal geschärft, weil es so krass wichtig ist.
HR ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali.
Und Annika.
Herzlich willkommen bei HR Ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast unserer zweiten Folge der zweiten Staffel mit der lieben Annika, Personalverantwortliche bei Statista, und mir, Anjali, Gründerin von PeoplePays. Ich freue mich so sehr, dass ihr alle dabei seid und dass wir unsere AMA-Folge, also Ask Me Anything About HR, heute weiterführen können mit den HR-Rookies. Herzlich willkommen, liebe Annika.
Vielen, vielen Dank, liebe Anjali. Und ich freue mich auch riesig, dass wir so viele Fragen aus der HR-Rookie-Community bekommen haben, dass wir direkt eine Doppelfolge draus gemacht haben. Richtig, richtig cool. Und Achtung, Flachwitz, AMA, Ask Me Anything. Das andere wäre dann ja Aua gewesen, ne? Ask Us Anything.
Ja,
schwieriger Titel für die Folge. Fällt mir aber auch jetzt gerade erst auf. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer finden diesen flachen Witz von meiner Seite aus genauso witzig wie ich.
Es ist eigentlich Aua. Ask aber Us Anything About HR. Aua war.
Aber wenigstens kann ich über mich selber lachen, ne? Oder kann ich über meine eigenen Witze lachen. So
mein Lieblingswitz ist, you can't spell hero without HR. Aber gut, für alle die sich fragen, worüber reden wir gerade, was für eine zweite Folge, Aua, Amma, was ist hier los? Unsere Auftaktstaffel, ähnlich wie in der ersten Staffel, haben wir es dieses Mal so gemacht, dass wir Auftaktfolgen haben, und die allererste Auftaktfolge haben wir in Kooperation mit den HR-Rookies gemacht. Das ist ein Netzwerk für junge HRlerInnen, in dem es darum geht, Wissen weiterzutragen im HR und sich zu vernetzen. Und weil wir das eine ganz tolle Sache finden und ja auch eh immer predigen, wie wichtig Netzwerken ist, wie wichtig es ist, ein HR-Netzwerk zu haben, und ehrlicherweise ist es ja auch die Geburtsstunde dieses Podcasts war, dass wir uns vernetzt haben, haben wir uns natürlich total gefreut, dass wir eine Folge mit den Rookies zusammen machen. Wir haben in der letzten Woche schon ganz viele Fragen beantwortet. Da ging es eher um das Thema HR-Rolle und Strategie, Karriereentwicklung, Onboarding und Recruiting. Und heute reden wir natürlich auch wieder an der Employee Journey entlang über das Thema Mitarbeiterentwicklung und Bindung, Unternehmenskultur und Entwicklung und Motivationsstrategien. Und ich würde sagen, without further ado, liebe Annika, lass uns gleich direkt reintauchen. Oder haben wir noch was?
Nee, von meiner Seite aus nichts mehr. Viele spannende Themen heute, quasi so das ganze HR-Piano einmal runtergespielt.
Im Grunde, es reicht, wenn ihr euch die zwei Folgen anhört, dann wisst ihr alles.
Dann wisst ihr alles und könnt euch danach, ich wollte gerade sagen, könnt danach in Rente gehen, aber das will man dann ja eigentlich nicht.
Vergiss, was du gesagt hast. Und für alle die jetzt zum ersten Mal reinhören, wir sind wie immer praxisnah, direkt, ungeschminkt. Und weil wir euch das beste Ergebnis liefern wollen, haben wir auch hier in dieser Folge wieder 4 O-Töne exklusiv für euch aus unserem HR-Netzwerk, weil manchmal wissen wir nicht alles, sondern holen uns auch Hilfe, und das sollte man auch immer tun. Und deswegen würde ich gleich mit der ersten Frage anfangen, die wir outgesourced haben. Und zwar ist die Frage, welche Ansätze zur Mitarbeiterentwicklung haben sich als besonders erfolgreich erwiesen? Was war das coolste und erfolgreichste Format, welches ihr etabliert habt?
Zu dieser Frage haben wir Lynn Jeppel befragt. Lynn ist Director People and Operations bei Forever Day One. Das ist eine Learning and Design Consulting Firma. Die machen neben diversen super spannenden Kundenprojekten im Thema Learning und Development, verantwortet Lynn die interne Personalentwicklung natürlich unter anderem auch in ihrer Rolle, sieht manchmal aber auch Kundenprojekte, und wie ihr euch vorstellen könnt, liegt in einer solchen Beratung, ich sag mal, die Messlatte, wie sieht innovatives Learning und Development aus, natürlich besonders hoch, und deswegen haben wir erstmal bei Lynn reingefragt, was sie uns denn dazu raten würde.
Mein Name ist Lynn Jeppel, ich bin Director People and Operations bei Forever Day One. Wir sind eine Unternehmensberatung, die sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Lernen auseinandersetzt und einzigartige Learning Experience Designs baut. Und was wir in den letzten Monaten und Jahren im Bereich Mitarbeiterentwicklung in unserer Arbeit beobachten durften, ist, dass das Thema an einem wahnsinnig spannenden Punkt gerade steht und eine der wesentlichen strategischen Schlüsselkompetenzen sein kann, wenn es um die langfristige Wettbewerbsfähigkeit von Organisationen geht. Wir merken ganz häufig, dass sich die Halbwertszeit von Wissen drastisch reduziert, mehr und mehr, und dass gleichzeitig an vielen Organisationen einfach Skill-Shortages vorhanden sind. Also das Wissen, die Organisation verlässt oder auch teilweise noch nicht schnell genug aufgebaut werden kann. Und dann wissen wir an vielen Stellen auch noch nicht, was in den nächsten 5, 10 oder gar 15 Jahren an Kompetenzen gebraucht wird. Und in diesem Kontext kann Personalentwicklung eine der wichtigsten Schlüssel sein, aber dafür müssen wir das Thema Entwicklung eben auch komplett neu denken. Und für mich bedeutet das, dass Organisationen damit anfangen, erstmal ein neues Normal für Lernen zu etablieren und sich zu fragen, was bedeutet es eigentlich wirklich, eine lernende Organisation zu sein für uns? Und welche Struktur, aber vor allem, welche Kultur brauchen wir dafür? Wie sieht Führung in so einer Art von Organisation aus? Wie schaffen wir es, dass wir in der Lage sind, kontinuierlich dazu zu lernen, also unsere Lernen-Lernen-Kompetenz zu stärken? Denn die wird uns am Ende des Tages auch helfen, die Skills und Kompetenzen zu erwerben, von denen wir jetzt noch gar nicht wissen, dass wir sie auf die strategische Agenda packen müssen. Und dann natürlich auch, wie können wir dieses Thema ganzheitlicher denken und vor allem Freude und Begeisterung für Lernen und Entwicklung auf allen Ebenen fördern, weil das geht von Azubis bis hin zum C-Level, denn gelernt wird an allen Stellen in der Organisation. Und was ich für Formate super spannend finde oder toll finde, sind erfahrungsbasierte Formate, also erfahrungsbasiertes Lernen, das direkt in den Arbeitsalltag eingebettet ist, was auch Peer-Learning vielleicht integriert und wo Menschen wirklich tatsächlich erleben können, dass dieser Lernprozess etwas total Positives und Motivierendes ist. Wir haben zum Beispiel ein 6-wöchiges Format entwickelt zu Growth Mindset, Learnability und Self-Leadership, was diese 3 Kompetenzen stärkt, wo Mitarbeiter ihr eigenes Lernprojekt aufplanen und durchführen können. Aber auch entlang klassischer Strukturen kann man einfach mal links und rechts schauen, vielleicht auch als kleiner Organisationen und Neugierde fördern. Also ein Teil meines eigenen Onboardings zum Beispiel war ein Buchclub, bei dem wir wöchentlich gebrainstormt haben, Case Studies entwickelt haben und diskutiert haben. Und weil das so viel Spaß gemacht hat, führen wir das nach wie vor bis heute fort und haben dadurch halt so einen kontinuierlichen Lernprozess bei uns in Gang gesetzt.
Das war ein ganz, ganz tolles Beispiel, warum es total Sinn macht, O-Töne oder die Beantwortung dieser Fragen auszulagern, weil ich glaube, ich hätte niemals mit solcher Begeisterung und Euphorie über Learning und Development reden können. Und ich finde es so gut, was sie gesagt hat, auch mit dem Lernen des Lernens, weil ich glaube, das ist ein Skill, den müsstest du als Organisation so viel krasser pushen. Und ich sehe es so selten. Deswegen, ich freue mich total, auch was gelernt. Wie schön.
Stimme ich dir total zu. Und ich möchte an die Community nochmal eine Rückmeldung geben, was ich ganz wichtig finde oder was ich zum Thema Learning und Development auch häufig gesehen habe, und das finde ich, hört man auch so ein bisschen bei Themen von der Lynn raus. Ihr müsst nicht immer ein riesengroßes Budget haben, was ihr irgendwie auf die Themen werfen müsst, könnt. In Teilen auch mit geringerem Budget. Man ist einfach kreativer. Ich habe aus so vielen Notsituation ist übertrieben, aber man wollte gerne was machen, hat kein Budget bekommen und dann wurde man eben kreativ und hat überlegt, wie können wir das Thema trotzdem möglichst cool aufsetzen? Wie können wir noch Leute aus dem Business einspannen? All solche Fragestellungen, und ganz ehrlich, das sind meistens die coolsten Initiativen geworden.
Das ganze Thema Breakfast Lecture, das war Freitagmorgens eine halbe Stunde mit Kaffee und Frühstück und irgendwer erzählt eine Sache, die wichtig fürs Unternehmen ist. Das hätten wir uns niemals überlegt, wenn wir Budget gehabt hätten. Damit kommen wir total gut zur nächsten Frage. Und vielleicht als Disclaimer, die Frage ist total valide, aber ich finde, die Frage legt das falsche Menschenbild zugrunde oder das falsche Unternehmensbild. Und zwar geht die Frage: Machen langfristige Personalentwicklungs- und Mitarbeiterbindungsstrategien zukünftig noch Sinn, wenn wir davon ausgehen, dass die jüngere Generation immer wechselfreudiger wird? Liebe Annika, ich bin gespannt, was du dazu sagst und ob wir die gleiche Meinung haben. Aber erzähl mal, wie wäre deine Antwort?
Ich bin auch gespannt. Ich kann die Frage ein Stück weit verstehen, dass man sie sich stellt. Aber ich bin der Meinung, solche Maßnahmen machen immer generell Sinn und solche Maßnahmen beeinflussen unter anderem, ganz wichtig, nicht alleinig, ja auch, ob ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin gerne beim Unternehmen bleiben möchte. Also egal welche Generation, keiner überlegt sich jetzt mal total random, einfach nur, wenn man einen neuen Namen auf dem Lebenslauf stehen haben möchte oder bei einer Firma mit einem neuen Company-Logo arbeiten will, den Job zu wechseln, sondern es gibt ja immer ganz, ganz, ganz viele Faktoren, die darauf einzahlen. Ich selber glaube fest daran, dass egal welche Generation man sich anschaut, solange Personen die Möglichkeit haben, sich weiterzuentwickeln, dass das quasi auch ein Kerntreiber sein wird, dass Mitarbeitende bei einem Unternehmen bleiben. Bedeutet von meiner Seite aus klares Ja.
Es gibt ja diese verschiedenen Arten von Commitment in der Theorie. Affektives, normatives und Continuance Commitment. Affektiv ist im Grunde, ich bin committed, weil mein Herz dafür schlägt. Continuance ist, die Alternativen sind zu krass, wenn ich gehe, deswegen bleibe ich. Und normatives Commitment ist so ein bisschen diese Reziprozität. Und ich glaube, das muss man einmal mit reinrechnen, dass natürlich Leute wahrnehmen und das, was mit ihnen macht, wenn in sie investiert wird, wenn sie sich bilden, wenn sie gebunden werden. Und seht es doch nicht auf dem individuellen Level nur, also was lernt diese eine Mitarbeitende durch das Training, sondern was macht es mit meiner Kultur, dass Leute sich weiterbilden und wie viel gibt der auch ins Team weiter oder sie in der Zeit, in der sie da ist. Deswegen, ich würde schon sagen, es macht noch Sinn, ich glaube aber auch und ich gehe davon aus, dass wir sehr lange in den nächsten Folgen darüber reden, dass Mitarbeiterbindung sicherlich neu gedacht werden muss, wenn es um Compensation geht. Also diese klassischen, du musst 20 Jahre bei mir arbeiten, bevor du irgendwas rauskriegst. Ich glaube, wir müssen über Long-Term-Incentives neu reden, aber aufzuhören, die Mitarbeitenden zu bilden und zu binden, würde ich nicht empfehlen. Die nächste Frage, auch wunderschön passend dazu. Wir sind gerade dabei, neue Karrierewege zu definieren, welche eine Experten- und eine Führungsfahrt beinhalten und stellen fest, dass hier in der Praxis immer wieder an Grenzen gekommen wird. Habt ihr Tipps oder Erfahrungen, wie man innerhalb eines Unternehmens flexible Karrierewege definieren kann, welche nicht zwingend Personalführung beinhalten? Auch diese Frage oft schon fast philosophisch erörtert.
Dann starte du doch diesmal, Frau Mauer.
Das ist ein klassisches Problem, das ich sehr oft erlebt habe in forschenden Unternehmen. Also klassischerweise, wenn du jemanden hast, der die fachliche Führung hat, die sehr weit weg ist von der persönlichen Führung. Also klassischerweise, ich weiß, dass zum Beispiel bei der BASF es so ist, du hast einen technischen Lead und einen fachlichen. Ich weiß, dass viele Tech-Unternehmen die gleiche Problematik haben, dass du einfach sagst, ich habe jemanden, der inhaltlich so stark ist auf dem Coding oder dem Programming. Das ist die eine Seite und die andere Seite, wo es sehr oft kommt, ist ja auch die Frage, was mache ich mit Leuten, die Experten sind, die sehr, sehr gut sind, die aber nicht in die Führungsverantwortung wollen, die ich aber ja weiter, denen ich eine Karrieremöglichkeit geben muss. Ja, also meine Tipps und Tricks wären, dass man, wenn man sich für dieses System entscheidet, dass man die beiden Karrierepfade wirklich parallel macht, also dass es sowohl der Head der People führt genauso relevant ist wie der fachliche und dass beide auch die gleiche Entscheidungsmacht haben oder ein Veto. Am Ende des Tages funktioniert es nur, wenn beide ihre Rolle komplett einheitlich begreifen, wenn beide zusammenarbeiten und man wirklich als Team auftritt, im Grunde wie ein Job-Sharing. Es bringt nichts, wenn der fachliche Lead das ganze People-Thema irrelevant findet und es bringt auch nichts, wenn der People-Lead sagt, es ist mir egal, woran gearbeitet wird. Es ist der richtige Weg und ich glaube, es ist auch gut, wegzukommen von der einzige Weg, wie man Karriere in unserem Unternehmen macht, ist über Teamführung. Weil wir wissen es ja auch aus Studien, Leute haben immer weniger Lust, Teamführung zu machen. Das ist im Moment ein Trend. Meine Tipps, long story short, wären klare Rollendefinitionen, klar entscheiden, wer was entscheidet, wer hat das Veto, wenn sich die beiden Führenden nicht einigen können und es müssen wirklich in der Wertigkeit gleiche Rollen sein. Es kann nicht einfach nur eine Hierarchiestufe dazwischen sein. Und am Ende des Tages, meine Empfehlung für dieses große Change Management ist immer, fangt mal an und guckt, was passiert. Schreibt es nicht in Stein, sondern fangt doch einfach mal mit einem Team an und guckt, was für Herausforderungen es gibt und geht dann daran. Also nehmt es doch vielleicht auch wirklich vom Mindset her eher so, dass ihr sagt, wir gucken jetzt mal, wie das für uns passt, statt einen ganzen Prozess oder ein ganzes Organigramm durchzudefinieren und euch die Flexibilität zu nehmen. zusammenfassend zu sagen, es ist ein richtig, richtig spannendes Thema. Was habe ich für Karrierepfade? Wir werden im Laufe dieser Staffel auf jeden Fall nochmal darüber reden, weil wir auch, und da teaser ich jetzt schon mal ein bisschen, das genaue Gegenteil besprechen werden und wir einen exklusiven Deep Dive kriegen werden mit einem Unternehmen, das keine Hierarchien mehr hat. Annika wusste das auch noch nicht und freut sich auch.
Tatsächlich wusste ich das noch nicht und ich habe auch das Gefühl, je technischer das Unternehmen, also sei es irgendwie in die Richtung Forschung, Engineering, also klassische Ingenieursberufe produzierende Unternehmen oder aber Digitalunternehmen mit einem großen Teil technischer Belegschaft, desto weiter ist auch das ganze Thema Fachkarriere, habe ich das Gefühl, weil in diesem, ich sag mal, Business-Umfeld ja häufig noch diese klassische Führungslaufbahn total normal ist und in den Tech-Umfeldern sind wir da schon deutlich weiter fortgeschritten. Und ich finde, da kann man sich auch ganz tolle Inspiration von Unternehmen holen, wie die das aufsetzen. Flix zum Beispiel, meines Wissens nach, haben auch quasi im Product-Tech-Bereich ein Tandem mit quasi einer People-Leader und einer fachlichen Leader-Rolle.
Ja, aber jetzt, wo du sagst, es darf nicht dazu führen, dass der technische Lead alle People-Themen ignoriert oder allen People-Werte und Values. Weil so wollen wir es nicht. Also wir wollen nicht jemand haben, der sich fachlich, weil er so viel weiß oder sie, aufführt wie ein Elefant im Porzellanladen und der People-Lead räumt alles aus. Sondern total. Es geht hier um die Führung.
1000% agree.
So. Tipps, Tricks und Ideen und Formate, wie man eine gute Fehler- und Lernkultur etablieren kann. Easy Frage, Annika.
Starte mal. Easy. Vielleicht das aller wichtigste. Ich muss schon selber lachen, dass ich jetzt diese Weisheit von mir kundtue. Erstmal den Leuten nicht den Kopf abreißen, wenn sie mal einen Fehler machen. So, das ist Nummer eins. Nummer zwei, ich finde auch da Tone from the top. Also es muss wirklich ab höchster Hierarchiestufe vorgelebt werden im Unternehmen. Wenn ihr einen total risikoaversen CEO beispielsweise habt, der bei jedem kleinsten Fehler sofort ausrastet, dann wird man innerhalb jeweiliger Teams keine gute Fehlerkultur schaffen. Ich finde, gute Fehlerkultur bedeutet aber auch nicht, dass man sich permanent irgendwie für Fehler feiert. Super unpopuläre Meinung, aber mir geht das in Teilen so ein bisschen zu weit in die Richtung, dass Leute sich gerade so sehr, sehr, sehr feiern für Themen, die sie in den Sand gesetzt haben, wo ich mir denke, weiß ich nicht, ob ich mich jetzt dafür so feiern würde. Ich finde, man muss die Balance finden und dann, finde ich, sollte man sich die Frage stellen, es ist ein Fehler passiert, man reißt den Leuten nicht den Kopf ab, man löst dieses Problem dann zusammen, also gerade auch mit der Führungskraft, man betreibt kein Fingerpointing, also man stellt sich nicht die Frage, wer war jetzt schuld, sondern was genau ist passiert, woran hat es gelegen und was können wir tun, damit uns dieser gleiche Fehler nicht das zweite, dritte, vierte, fünfte Mal passiert, sondern wir eben aus diesem Fehler lernen. Also ganz klar sagen, wie kriegen wir die Kuh vom Eis und danach sagen, okay, und was lernen wir jetzt draus, was machen wir in der nächsten Runde besser? Wie siehst du das, Anjali?
Ja, ich habe gerade viel genickt in meinem Kopf. Dass sich für seine Fehler feiern, ist für mich ein ähnliches Thema, sich mit seinen Erfolgen feiern. Ich finde auch, es macht die Balance. Ich hatte es ja letzte Woche in der Folge erzählt mit dieser Kudos-Plattform zum Thema, was ist völlig schiefgelaufen von der Initiative. Das ist für mich das gleiche Blatt. Also weder feier dich unendlich doll für deine Fuck-Ups, noch feier dich dafür, dass du deinen Job vernünftig machst. Ich bin total bei dir, dieses ganze Thema, was habe ich aus dem Fehler gelernt, muss gemacht werden. Abschließend möchte ich sagen, für mich ist es immer ein Thema von oben herab. Du kannst die Kultur nicht ändern, wenn das von oben nicht angefangen wird. Das heißt, niemand kann vom Marketingmanager erwarten, dass er öffentlich seine Fehler analysiert, warum er da irgendeine Kampagne nicht richtig eingeschätzt hat, wenn die Geschäftsführung unfehlbar ist und noch nie was falsch gemacht hat. Deswegen fang doch mal an mit so einem, es muss ja nicht gleich eine Fuck-Up-Night sein, aber dass man einmal im Quartal die Breakfast-Lecture dafür nutzt, zu sagen, was sind die großen Fehler, aus denen ich gelernt habe? Wo hat mich das hingebracht? Und eben auch, wie habe ich diese Fehler kommuniziert? Also das ist für mich immer so ein Thema. Wann wird der Fehler kommuniziert? Wie wird er kommuniziert? Und wie reagiere ich drauf?
Und vielleicht noch eine andere Sache, wenn man nicht dieses Fuck-up-Sharing in der Organisation betreiben möchte, nimmt das Thema doch auch mal mit, wenn ihr irgendwo denkt, oh Gott, ich habe das Gefühl, wäre meine Geschäftsführung eigentlich offen, solche Themen zu teilen. Wenn ihr generell einen guten Draht habt, dann fragt doch einfach mal im One-on-One, wenn euch nächstes Mal irgendwie was auf die Füße fällt und sagt, so boah, mich belastet das irgendwie gerade. Ist dir sowas auch schon mal passiert? Und die Wahrscheinlichkeit, wenn ihr eine gute Führungskraft habt, dass ihr euch dann anlächelt und euch 100 Beispiele nennen wird, was schon mal vor die Wand gefahren ist, ist, würde ich sagen, relativ hoch.
Die nächste Frage schließt da wunderschön mit an, und zwar, was tun, wenn die Geschäftsführung immer wieder Kompetenzen und Prinzipien einfordert, diese selbst aber nicht vorlebt? Eine Möglichkeit, wie man eine Fehler- und Lernkultur etabliert, ist natürlich auch, schreibt Kompetenzen und Prinzipien fest. Und das ist für mich immer ganz klar, macht es über Values und Performance Drivers. Das heißt, wenn ihr euch als Organisation einmal darauf geeinigt habt, dass das eine Art und Weise ist, wie wir miteinander arbeiten oder wie wir umgehen, und das dann nicht gelebt wird, dann habt ihr ja einen viel besseren Hebel an eine Geschäftsführung, um zu sagen, hey, guck mal, du hast gesagt, wir wollen Living Data machen. Und das heißt, wir wollen zahlenbasierte Entscheidungen treffen und du entscheidest das jetzt aus dem Bauch raus. Wir haben hier einen Konflikt. Das ist nicht konsequent, ist eine viel andere Diskussion, als einer Geschäftsführung zu sagen, mach doch jetzt hier nicht immer so eine Bauchentscheidung.
Ja.
Also auch für euch selber als HR ist das ja viel einfacher.
Total. Und eine Sache noch zu ergänzen, dieser Satz ist so abgedroschen, aber walk your talk. Ich finde das total wichtig, dass eine Geschäftsführung eine Vorbildfunktion hat. Ich finde es auch übrigens wichtig, dass HR eine Vorbildfunktion hat.
Eigentlich alle Führungskräfte.
Genau, alle Führungskräfte, aber ich finde so die visibelsten Funktionen, Geschäftsführung und HR, müssen für meine Begriffe absolut das leben, und zwar jeden Tag in jeder Situation, was man als Unternehmenswerte quasi vertreten möchte, wie man sein möchte. Und wenn man es mal nicht gelebt hat, ja, niemand ist perfekt. Nichtsdestotrotz, ich muss sagen, wenn ich das Gefühl habe, dass jemand Regeln festsetzt, gerade irgendwie eine Geschäftsführung, und selber sich daran nicht hält, dann ist das für mich schon ein Thema, das ich sagen würde, wo ich tatsächlich dann auch hinterfragen würde, ob ich am richtigen Ort bin.
Ganz im Sinne des HR-Ungeschminkts, wenn eure Geschäftsführung von euch Sachen erwartet, die sie selber nicht vorlebt, wie gut ist die Kultur und wie fair ist die Kultur? Das muss man sich überlegen. Das muss man sich aber auch als Geschäftsführung überlegen. Dass, wenn man aktiv sagt, es gilt für mich nicht, was macht das mit meiner Kultur und wie viel wert sind dann Prinzipien und Kompetenzen und Values, wenn sie selektiv sind. Für alle die, die schon länger zuhören, ihr wisst, das Thema Values und Kompetenzen und was das auf die Kultur macht, ist eh eins meiner Lieblingsthemen, weil ich finde, das ist einfach sehr häufig unterschätzt. Wie kann ich Silo-Denken im Unternehmen auflösen und Kollaboration fördern? Ihr lieben HR-Rookies, habt uns aber auch die ganz einfachen Fragen geschickt. Ja, ist nicht so, dass das nicht ein dauerkehrendes, wiederbrennendes Thema ist. Deswegen, Annika, how do you solve it?
Oh, Kollaboration im Unternehmen, wirklich, wirklich gute Frage. Und ich glaube, das ist so ein weit gefasstes Thema, dass ich jetzt eine ähnlich weit gefasste Antwort darauf geben muss. Fangt hier wirklich strukturell an, was das Thema Silos aufbrechen geht. Ja, also ich finde zwei gute Beispiele, die ich oft habe funktionieren sehen. Vergütung. Wenn ich irgendwie Führungskräfte habe und ich möchte Kollaboration untereinander fördern und jede Führungskraft hat noch einen Individualbonus auf die eigenen Ziele des eigenen Departments, Überraschung, damit fördert man Silo-Denken und Silo-Fokus auf seinen Bereich, Scheuklappen aufsetzen und zusehen, dass man seinen Bonus erreicht. Wenn man sowas zum Beispiel umstellt auf das ganze Thema Incentivierung anhand des Geschäftsergebnisses, damit bricht man das Thema Silos auf und damit fördert man quasi Kollaboration auf struktureller Ebene. Dann das andere Thema, was finde ich stark hilft, wenn man eine Silo-Kultur hat, was weniger strukturell ist, was man ins tägliche Projekt miteinander mitnehmen kann. Wenn man beispielsweise ein gutes Corporate Development Team hat, sobald man bereichsübergreifende Themen hat, diese sehr konkret als Projekt ins Corporate Development Team zu geben, das wirklich als PMO dieses Projekt durchsteuern lassen und wirklich zu sagen, man bringt alle involvierten Bereiche an einen Tisch. Und das hilft häufig, so ein bisschen so den ersten Stein ins Rollen zu bringen, gerade auf der Führungsebene, nicht nur in seinem auf seiner Schiene unterwegs zu sein, sondern eben nach links und rechts zu schauen.
Es fängt schon mit der Kommunikation an. Habt Management-Meetings, habt übergreifende Team-Meetings. Also nur wenn ich weiß, wo ich eine Schnittstelle habe und vielleicht was der andere mit diesen Informationen oder den Daten oder meinem Ergebnis macht, kann ich es ja besser machen. Das heißt, für mich ist auch ein ganz wichtiges Thema, habt ein Management-Meeting, habt ein Company-Update, habt ein All-Hands, habt Kick-Offs für so Projekt-Meetings, ganz, ganz viel Kommunikation, weil meine Erfahrung ist, die meisten Leute denken ja nicht in Silos, weil die egoistisch sind und dir das Leben schlechter machen wollen. Die meisten Leute denken in Silos, weil sie unheimlich viel zu tun haben, weil sie eh schon 1000 Sachen auf dem Tisch haben und einfach nicht dran denken. Gar nicht aus Bösartigkeit, sondern einfach nicht drüber nachgedacht. Und letzter Pro-Tipp, sprecht doch die Person an. Also wenn ihr das Gefühl habt, jemand arbeitet nicht gut mit euch zusammen, sprecht es einmal an und sagt, wie können wir zusammenarbeiten? Wo brauchen wir Schnittstellen? Was kann vielleicht uns beiden das Leben einfacher machen? Also ich hatte einen Heureka-Moment mit der Finance, als wir einfach irgendwann einen gemeinsamen Ort hatten für die Arbeitsergebnisse, die uns beide betroffen haben. Also da musst du gar nicht groß anfangen mit Gehalt und Ziele, sondern wirklich einfach mal, was würde uns helfen? Kulturentwicklung. Gibt es Best Practices oder Strategien, die nachhaltig Kultur verändern können oder vergebene Mühen? Ich muss ganz ehrlich sagen, die Frage hat mir ein bisschen Angst gemacht, weil wenn wir Kultur nicht entwickeln könnten, dann müssen wir nicht People and Culture heißen. Entweder glauben wir daran, dass man eine Kultur verändern kann und beeinflussen kann, oder wir können auch aufhören mit dem ganzen New Work-Gedöns.
Das stießt wundervoll an unsere ersten beiden Fragen an, ja. Fördert irgendwie ein gesundes Miteinander und lebt das, was ihr aufschreibt und macht es messbar. Wenn ihr Werte, Ways of Working entsprechend verankert und messbar macht und Konsequenzen hinterlegt, wenn diese nicht eingehalten werden, dann habt ihr auch die Möglichkeit, Themen wirklich nachhaltig zu verändern. Wenn ihr Themen einfach nur aufschreibt, beispielsweise ihr habt wunderschöne Values und die malt ihr jetzt alle irgendwie zusammen an die Wand im Unternehmen und danach arbeitet niemand mehr damit und danach tauchen diese Values auch nirgendwo mehr auf, außer an dieser Wand. Ja, Überraschung, dann wird es nichts ändern.
Ich hatte passend dazu mit einem Kunden neulich das Gespräch, wo er original zu mir gesagt hat, ja, wir haben jetzt so viel über die Values geredet und keiner mag die und deswegen sprechen wir da jetzt einfach nicht mehr drüber. Ja, dann könnt ihr Kultur nicht verändern. Für mich ist das Thema so wichtig und so groß. Wir werden dazu eine eigene Folge haben. Wir werden eine Folge haben, in der wir genau darüber reden, was kann HR mit der Kultur machen? Ist es überhaupt HRs Aufgabe, die Kultur zu machen? Wer macht Kultur? Was ist Kultur? Aber long story short, natürlich gibt es Best Practices und Strategien. Und wie Annika gesagt hat, einer davon ist konsequent. Also es bringt nichts, wenn wir sagen, wir wollen gut mit Fehlern umgehen und keiner redet über seine Fehler. Dann verändern wir die Kultur nicht. Und weil wir gerade darüber reden, wie man mit Fehlern umgeht, wie gibt man konstruktives Feedback, das zu positiven Veränderungen führt?
Sehr
einfach anschreien.
Genau,
einfach die ganze Zeit die Fehler, die Leute anschreien, bis sie es endlich verstanden haben.
Ich würde noch ergänzen, anschreien vor Publikum, also nicht nur im One-on-One, sondern vor großer Menge. Hater-Kommentare, man Gegenstand werfen, so was man halt so macht. Nein, natürlich nicht. Was ich finde, was so das allerbeste Buch, das allerbeste Management-Konzept zum Thema ehrliches und konstruktives, gutes Feedback ist, ist das Buch Radical Candor von Kim Scott. Ich liebe dieses Buch, ich liebe dieses Management-Prinzip und kann jedem empfehlen, das zu lesen. In Kürze sagt es aus, care personally, challenge directly. Also es sagt, ihr tut niemandem Gefallen damit, wenn ihr negatives Feedback, auch wenn es in dem Moment mal schmerzt, nicht gibt und das verschweigt. Wie sollte das Ganze stattfinden? In einem respektvollen Modus, sprich im One-on-One beispielsweise, dass ihr da eine Person euch nehmt, kurz zur Seite nehmt und dass das Ganze von einem Standpunkt aus persönlichem Interesse und Wertschätzung, ihr möchtet die Person entwickeln und nicht ihr möchtet an der Person gerne rumgängeln und sie möglichst nerven oder bloßstellen oder schlecht machen. Wenn diese beiden Standpunkte da sind, dann kommt man in eine Richtung gutes Feedback, konstruktives Feedback und dann höre ich auch auf, dieses Konzept so zu feiern. Es gibt eine Analogie, die Kim Scott in dem Buch benutzt, die finde ich extrem gut, die man sich hinter die Ohren schreiben sollte, was das Thema angeht. Sie sagt, konstruktives Feedback geben muss genauso im täglichen Alltag normal werden, wie wenn man jemanden darauf hinweisen würde, dass die Person irgendwie gerade Spinat zwischen den Zähnen hat. Was würde man machen? Würde man die Person, wenn man sie gut kennt, den ganzen Tag mit dem Spinat zwischen den Zähnen rumrennen lassen? Wahrscheinlich eher nicht. Würde man die Person vor 20 Leuten tränenlachend darauf hinweisen, so, du hast Spinat zwischen den Zähnen? Wahrscheinlich auch nicht, sondern man würde sie kurz zur Seite nehmen und sagen, ey, hast da was zwischen den Zähnen? Guck mal kurz in den Spiegel. Und gib dieses Feedback direkt. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass ihr das alles aufschreibt und euch dann überlegt, ja und in einem Jahr habe ich dann Jahresfeedback und dann haue ich alles an Feedback um die Ohren. Gebt das direkt, nehmt es mit ins nächste One-on-One, macht euch eine kurze Notiz. Damit gebt ihr der Person ja auch die Chance, sich viel schneller zu entwickeln. Ansonsten macht die Person das ganze Thema noch übers Jahr verteilt 10-mal, hört es dann irgendwann im Jahresgespräch. Hättet ihr es eher gesagt, mit ein bisschen Glück habt ihr dann irgendwie 10 Monate Zeit gewonnen und die Person arbeitet direkt dran oder stellt es direkt ab.
Ich habe dem nichts viel hinzuzufügen, nur trennt bitte Verhalten oder Business-Sachen von der Person. Also niemand ist ein schlechter Mensch, weil er jetzt die Präsentation falsch gemacht hat. Wie bekommen wir es hin, dass Teams mehr in lösungsorientierten Denken und Handeln kommen? Ist für mich, jetzt wo ich drüber nachdenke, eigentlich eine ähnliche Frage wie mit dem Silo-Denken. Ich würde immer gucken, gerade in Zusammenarbeit mit kollaborierenden Teams, was ist das Ziel, warum sitzen wir hier zusammen, was ist das gemeinsame Ergebnis, was wir erreichen wollen, weg von dem, ich mache meine Arbeit, du machst deine Arbeit und was danach damit passiert, ist mir egal. Und habt ein bisschen Spaß dabei. Also gerne macht Team-Events.
Ich finde das gut, Frau Mauer. Wir können einfach zur nächsten Frage rüberspringen.
Wie hole ich Führungskräfte und die Geschäftsführung auf meine Seite, um HR-Initiativen erfolgreich im Unternehmen auszurollen und zu etablieren? Ich habe mich total gefreut über die Frage, muss ich ehrlicherweise sagen, Annika, weil ich das ganz, ganz oft in meiner Beratung dieses Thema habe, dass die HR ganz fantastische Ideen hat und ganz tolle People-Initiativen machen will, aber die Führungskräfte und die Geschäftsführung nicht überzeugt gekriegt. Und in meiner Erfahrung ist es oft so, dass die Kommunikation dann falsch ist. Also ich glaube, was man immer machen muss, man muss einmal erklären, was ist überhaupt der Grund für diese Initiative jetzt? Weil das macht ja HR nicht, weil sie einfach Lust haben, eine neue Initiative zu machen, sondern wenn wir sagen, hey, die Stimmung ist nicht gut, wir würden gerne Team-Events ausrollen, damit die Teams besser zusammenarbeiten. Dafür brauchen wir so und so viel Budget. Der Impact wird aber das, das und das sein und das können wir messen. Ich habe sehr oft das Gefühl, dass nur die People-Seite besprochen wird bei diesen Themen und eben nicht das Business-Need. Und es ist nicht für alle Abteilungsleiter oder Führungskräfte so klar zu sehen wie für uns, dass eine wichtige, eine gute Kultur unmittelbaren Impact auf die Produktivität hat, sondern klassischerweise eine Finance guckt ja nur drauf, wenn ich jetzt jedem Team auch noch 30 Euro pro Monat gebe, fehlt mir das Geld. Das heißt, was ich sagen möchte, holt die Leute da ab, wo sie sind und erklärt auch, warum ihr Leben besser wird durch diese Initiative. Also wenn ihr alle zwingt, jetzt ein Mitarbeitergespräch auszufüllen, was 2 Stunden im Jahr dauert, sagt ihr nicht einfach, weil die Leute das wollen, sondern erklärt, warum ist es wichtig, Feedback zu geben, warum ist es wichtig, strukturiertes Feedback zu geben, was bedeutet das im Outcome auf der Team-Performance. Also ein bisschen die Business-Sicht mit in die Kommunikation nehmen.
Das und ich würde tatsächlich noch einen Punkt früher anfangen. Wenn ihr eure HR-Agenda aufbaut, schaut wirklich, ähnlich wie wenn ihr im Tech-Bereich guckt und ein gutes Product-Team baut das Produkt immer mit, welches Problem seitens des Kunden möchten wir lösen? Welches Problem seitens des Business möchtet ihr als HR-Abteilung lösen? Punkt. Das ist die Frage. Und ich kann euch sagen, es gibt viele Themen, auch da teilweise auf meine HR-Agenda jetzt oder bei About You schauend. Natürlich gibt es Themen, die ich in Teilen viel lieber gemacht hätte und ich gesagt hätte, boah, auf diesem Thema brenne ich total, aber dann steht dieses Thema vielleicht mal 2,5, 3 Jahre nicht auf der Agenda. Und warum? Weil man einfach sagt, okay, egal wie sehr ich persönlich oder auch mein Team dieses Thema gerade abfeiert und gerne machen möchte, der Schuh drückt an dieser Stelle nicht am dollsten. Und das sind die Themen, die ihr angehen solltet und nicht, wo der Schuh bei euch am dollsten drückt oder worauf ihr am meisten Lust habt, sondern wirklich, wo ihr sagt, wo genau hat das Business gerade den größten Pain und wie kann ich als Person diesen Pain auflösen, verbessern oder Impulse bieten. Und wenn ihr mit dieser Brille an das Thema geht, habt ihr ganz, ganz viel gewonnen und habt viel weniger, ich sag mal, stumpfe Überzeugungsarbeit zu leisten, als dass ihr wirklich sagt, ihr trefft quasi einen Nerv.
100% hast du recht. Gerade dieses, muss ich jetzt wirklich den 5. Value Day planen, wenn wir 800 offene Stellen haben? Wie gestaltet man ein faires und transparentes Leistungsbewertungssystem? Gibt es das überhaupt? Ich habe es eben schon ein bisschen angedeutet. Für mich sind es immer die Values und Performance Drivers, die Lösung für alles. Auch dazu werden wir eine eigene Folge haben, weil ich einfach so gerne darüber spreche. Um es kurz zu machen, ganz wichtig ist bei Leistungsbeurteilungssystems oder Bewertungssystemen, dass die Erwartungen klar sind, dass transparent ist, was ist ein erwartetes Verhalten, was ist ein Ziel, das ich erreichen soll, welche Values soll ich leben und dass ich darauf beurteilt werde nach fairen, nachvollziehbaren Kriterien. Was ich ganz oft gesehen habe, ist eben, es gibt Mitarbeitergespräche oder Mitarbeiterbeurteilungen, die sind null standardisiert. Die Führungskräfte machen das komplett, wie sie denken, wie es richtig ist. Es werden komplett andere Schwerpunkte im Unternehmen gesetzt. Das führt natürlich zu Frustration. Und was ich auch sagen kann, ein faires und transparentes Leistungsbeurteilungssystem ist ein lebendiges System. Das heißt, das ist kein Once-Off. Ihr müsst das immer wieder anfassen. Ich habe bei Flaconi, ich glaube, den Dialog jedes Jahr adjustiert und jedes Jahr nochmal geschärft, weil es so krass wichtig ist.
Und sorgt neben dieser Transparenz, sorgt dafür, dass Menschen wirklich auch verstehen, in welche Richtung, wie werden sie gemessen. Ein gutes, transparentes Bewertungs-Leistungssystem mit entsprechender Vergütung, Spoiler, gewinnt nicht durch Komplexität. Wenn ihr 40 verschiedene Kompetenzen habt und 8 Gewichtungen für den dahinterliegenden Bonus. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand das dann nicht versteht, die ist definitiv reell. Und wenn Leute Dinge nicht verstehen, dann werden sie auch häufiger als unfair empfunden und als intransparent, weil eben das Verständnis nicht da ist. Denkt dran, die Menschen beschäftigen sich nicht jeden Tag ausschließlich mit ihrer Performance-Messung, sondern schaut euch das Thema an, seid flexibel und passt das an.
Ich hatte dazu eine fast philosophische Frage oder einen philosophischen Gedanken, wenn ich den kurz teilen darf. Annika, glaubst du, dass HRlerInnen kritischere Menschen sind, weil wir uns qua Definition unseres Jobs mehr damit befassen, wie Leute beurteilt werden? Glaubst du, dass wir deswegen auch in unserer Privatheit Leute sind, die eher über diese ganzen Werte und wie beurteilt man Leute nachdenken?
Puh, ich glaube, auch da lässt sich das nicht jeweils über einen Kamm scheren. Ich glaube, das ist eher persönlichkeitsabhängig als jobabhängig.
Wie gesagt, zu dem ganzen Thema faires und transparentes Leistungssystem werden wir noch viel diese Staffel sprechen. Da ist ja wirklich der Key des Retentions-Thema ist. Also nichts beeinflusst ja deine Mitarbeiterbindung oder Kultur so krass, wie werden Leute beurteilt. Die nächste Frage, und ich freue mich ganz besonders über die Expertise, welche Technologien werden das Personalmanagement in Zukunft prägen?
Da haben wir uns wundervolle Expertise von der Patricia Wörner eingeholt, Lead Customer Success bei Personio. Ich durfte ganz lange mit Patricia schon zusammenarbeiten und ich finde, sie hat einen wahnsinnig guten, differenzierten Blick aufs Thema Markt und Technologie und sieht natürlich in ihrer Rolle auch ganz viel, was sind gerade Probleme bei Unternehmen, bei Kunden, bei Kundinnen und was macht der HR-Markt, um diese zu lösen.
Hi, ich bin Patricia und leite das Enterprise Customer Success Team bei Personio. Das ist eine cloudbasierte HR-Plattform, die alle Kernpersonalprozesse entlang des Mitarbeiterlebenszyklus zentralisiert und automatisiert. Was machen wir im Customer Success? Wir arbeiten eng mit HR-Teams von Unternehmen im Enterprise-Segment zusammen, um sie bei der Automatisierung und Optimierung ihrer HR-Prozesse und Tool-Landschaft zu beraten. Und basierend auf diesen Erfahrungen und Trends, die wir aktuell beobachten dürfen, spielen meines Erachtens zukünftig besonders Technologien in den folgenden vier Bereichen von Personalmanagement eine große Rolle. Nummer 1, HR-Plattformen, vor allem im Zusammenhang mit zwei zentralen Themen. Erstens die Effizienzsteigerung durch Automatisierung von Kernprozessen und zweitens die Konsolidierung von Tools und Daten. Das heißt, zum einen sehen wir eine starke Motivation in den kommenden Jahren, den Fokus darauf zu setzen, Kernprozesse noch automatisierter zu gestalten, zum Beispiel mithilfe von Workflows oder KI. Häufig ist die Realität bisher aber Papier- und Excel-basierte Prozesse oder Insellösungen. Was wir hier aktuell beobachten, immer mehr Unternehmen gehen weg von einer fragmentierten Tool-Landschaft hin zu Prozessharmonisierung in einem zentralen Tool. Einerseits, um Kosten einzusparen, andererseits, um eine einheitliche Datenbasis zu schaffen. Ein gutes Beispiel für fragmentierte Tools ist zum Beispiel die fehlende Integration von HR- und Payroll-Lösungen. Der Payroll-Prozess ist absolut essentiell und trotzdem wenig automatisiert, auch dadurch, dass Tools nur schwer kommunizieren. Das ist zum Beispiel ein Thema, mit dem wir uns mit Personio Payroll gerade stark auseinandersetzen und hier riesiges Potenzial zur Vereinfachung und Effizienzsteigerung sehen. Nummer 2, die Integration verschiedener Arbeitsmodelle in HR-Prozesse. Viele Tools konzentrieren sich aktuell ausschließlich auf Digital Desk, also Mitarbeitende mit Laptop. Wie wir aber Mitarbeitende unterschiedlicher Arbeitsformen, also auch solche ohne Laptop, in unsere HR-Prozesse integrieren, wird sicherlich auch ein Fokusthema. Nummer 3, Employee Performance und Engagement. Um effizienter zu werden, rückt die Einführung eines zentralen Performance-Prozesses immer mehr in den Fokus. Und idealerweise bringen wir die daraus generierten Daten direkt mit dem Mitarbeiterfeedback aus Engagement-Surveys oder Pulse-Checks zusammen. So verstehen wir beispielsweise das Sentiment unserer High-Performer besser und können entsprechende Retention-Maßnahmen ableiten. Und Nummer 4, People Analytics und Benchmarking. HR etabliert sich immer mehr als relevanter Business Stakeholder und damit werden wir eine wahnsinnig schnelle Entwicklung im Bereich People Analytics sehen, um datenbasierte Entscheidungen zu treffen. Um diese dann auch in einem reellen Kontext zu betrachten, benchmarken wir dann zukünftig unsere Daten idealerweise nicht mehr basierend auf historischen Daten, sondern auf Basis von Echtzeitdaten. Diese vier Bereiche bauen aufeinander auf. Das heißt, im ersten Schritt kann Technologie dabei helfen, eine einheitliche Datenbasis zu schaffen und dafür zu sorgen, dass Kernprozesse digitalisiert und zentralisiert sind. Daraufhin kann ich dann mehr in weitere Prozessautomatisierung investieren, zum Beispiel durch Workflows oder KI, um mit der gewonnenen Zeit Themen wie effektive Führung, Mitarbeiterbindung und Entwicklung mehr Bedeutung einzuräumen. Und auch dafür kann ich Technologie einsetzen, einerseits für den Prozess selbst, andererseits um Business Insights zu generieren und darauf basierend Entscheidungen zu treffen.
Ja, ich finde es so ein super spannendes Thema, was passieren wird, wie sich das alles verändern wird. Und ich freue mich total, dass wir im Grunde den Bogen jetzt wieder zu der Learning- und Development-Frage schlagen können, weil auch da wird ja so deutlich wichtig ist, wir müssen lernen zu lernen und neue Technologien adaptieren zu können. Und ich glaube, das ist was, was wir gerade noch gar nicht genug sehen, dass wir gucken müssen, dass wir die Leute, die in den Abteilungen sitzen, fit genug machen, dass sie mit dieser Veränderung klarkommen. Von daher vielen, vielen Dank, Patricia. Das war eine sehr spannende Einschätzung. Wir kommen zu den letzten zwei Fragen, die es noch mal kurz in sich haben. Welche Maßnahmen können ergriffen werden, um eine inklusive Unternehmenskultur zu schaffen? Mein Vorschlag, liebe Annika, wäre, dass wir den Pavlo das kurz erzählen lassen, weil wir wissen, dass er es toll erzählen kann. Und ich würde einmal kurz auf unsere Sondersache hinweisen wollen, falls du das nicht machen möchtest.
Sehr, sehr gerne. Wir werden in dieser Staffel das ganze Thema Diversität und Inklusion in einem, wie ich finde, echt coolen Format aufrollen. Von daher werden wir da nochmal sehr ins Detail gehen und euch verschiedene Perspektiven mitbringen. Was genau bedeutet eigentlich Diversität im Unternehmensumfeld? Ich gehe nicht weiter ins Detail und würde hier an Pavlo übergeben. Kurz, wer ist Pavlo? Pavlo ist Gründer von Queer Mentor, einem Training- und Empowerment-Netzwerk. Ich darf seit vielen Jahren dort mit ihm zusammenarbeiten und dieses Unternehmen mit aufbauen. Zusätzlich hat Pavlo im Juli sein Buch veröffentlicht, Diversity Upgrade. Und hier spricht er von verschiedenen Kompetenzen, die erlernt werden müssen, um eine inklusivere Unternehmenskultur zu fördern. Ich kann euch das Buch sehr ans Herz legen. Nichtsdestotrotz, lasst uns einmal reinhören, was Pavlo sagt.
Danke für die Frage. Also ich glaube, an der ersten Stelle, was ganz wichtig ist, das Unternehmen ganzheitlich das Thema Diversity und Inclusion auch denken. Also das im Buch geht es unter anderem um 7 Kompetenzen, die wir brauchen, damit wir uns sowohl als Menschen, die Diskriminierung erfahren, bestärken können, aber auch als eine Mehrheitsgesellschaft ins Allyship kommen können. Und diese 7 Kompetenzen sind eine Einladung an alle Mitarbeitenden, alle Führungskräfte und C-Level, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wo stehen wir aktuell?
Ich würde sagen, wir lassen das so stehen, gehen weiter zur nächsten Frage und freuen uns auf unsere Diversity-Exkurs. Letzte Frage, Annika, die würde ich auch gleich an dich übergeben. Habt ihr Erfahrung in der Internationalisierung von HR-Prozessen? Ist es sinnvoll, HR für einen neuen Standort in die USA aus Deutschland heraus zu betreuen oder braucht es ein Team vor Ort?
Oh, sehr gute Frage. Auch da wieder, it depends. Also es kommt immer total drauf an. Ich selber finde, es braucht nicht immer ein volles Team vor Ort, gerade bei kleineren Standorten. Man kann Standorte in der Regel auch aus dem Headquarter raus betreuen. Nichtsdestotrotz kommt alles mit Vor- und Nachteilen. Headquarter, dollere Zentralisierung und ja, ich sag mal, alles gebündelt an einem Ort. Nichtsdestotrotz, wenn man in andere Region mit anderen Kulturen und auch ganz operativ gedacht anderen Zeitzonen geht und dort mit einer, ich sag mal, gewissen Schwungmasse Mitarbeitender unterwegs ist, dann macht es irgendwann Sinn, jemand Lokalen vor Ort zu haben. Und das muss nicht immer das volle Team sein, aber ich persönlich bin total Fan davon, dass man dann eine generalistische HR-Stelle zum Beispiel hat, ich gehe jetzt mal von einem 100-Personen-Standort aus, dass man dann da eine Person vor Ort hat, generalistische HR-Rolle, dass diese Person einfach die lokale Kultur besser versteht, Übersetzer teilweise auch zu euch ist. Ihr werdet nicht alles wissen, ihr könnt nicht alles aus dem Headquarter steuern und es ist angenehmer, gerade wenn man auch auf verschiedene Zeitzonen schaut, wenn man ab und an einfach auch mal einen physischen Ansprechpartner vor Ort hat im Office von Perspektive Mitarbeitender. Es gibt kein richtig, es gibt kein falsch. Ich sag aber, nicht alles aus dem Headquarter standardisieren. Kulturen, Unternehmen funktionieren in Teilen anders. Überlegt euch das einfach immer im Individualfall.
Und auf diesem einfachen Topic beenden wir unsere 2. Ask Us Anything About HR Folge mit den HR-Rookies. Mir hat es total Spaß gemacht. Ich fand, es war eine fantastische Auftaktentscheidung, mit diesen Fragen anzufangen, damit wir auch ganz nochmal in das HR reintauchen, bevor wir nächste Woche darüber reden, wie HR wahrgenommen wird von einem, der es wissen muss. Und das Ende unserer Auftaktfolge für die Staffel 2 macht die, wie wir sie liebevoll nennen, Dino-Folge, in der wir das große Glück haben, dass wir mit jemandem sprechen dürfen, der seit über 20 Jahren in der Personalführung tätig ist und uns auch mal zeigen kann, wie sich HR verändert hat. Und dann gehen wir gleich in die Retention und sprechen darüber, was ist Kultur, wie motiviere ich Mitarbeiter, was ist Compensation, New Work, Führung, Leadership, also das ganze HR. Ich freue mich.
Ich mich auch. Vielen, vielen Dank für eure ganzen Fragen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, und ich freue mich sehr auf die Auftaktfolgen und dann in die 2. Staffel reinzustarten.
Folgt uns auf LinkedIn, schreibt uns eine Mail at info@hr-ungeschminkt.de. Wenn ihr findet, wir haben die falschen Fragen beantwortet und ihr hättet noch ganz andere, schreibt uns diese auch. Und sonst macht euch eine tolle Woche, macht uns stolz und macht People und Culture.
Tschüss. Tschüss.